schon angetönt. Ich glaube, mein Mikrofon muss man noch stellen. Genau. Paul hat schon angetönt, wir befinden uns mitten in dieser Weihnachtsserie «Mehr als nur ein Name». Und mein Name ist Franziska Chiavi. Jetzt Franziska ist noch so ein bisschen ein normalerer Name. Den kennt man noch, es ist vielleicht nicht mehr gerade so der aktuellste, aber ein einfacher Name. Schwieriger wird es bei meinem Nachnamen, beim Nachnamen Chiavi. Ist ein besonderer, vielleicht ein speziellerer Nachname. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass ich manchmal ein bisschen komisch angeschaut wird, wenn ich meinen Namen jemandem das erste Mal sage oder wenn der jemand von mir das erste Mal hört. Ich sehe dann manchmal so ein Fragezeichen, so ein unsichtbares, weil man einfach merkt, ja, okay, es ist nicht ein geläufiger Name, nicht ein Name, den man jetzt gerade so unbedingt kennt. Und mir passiert, und da ist irgendwie so antrainiert, ich bin ja doch schon ein Moment mit meinem Nachnamen unterwegs, dass wenn die Leute mich fragen nach meinem Nachnamen und sie müssen dann irgendwie aufschreiben oder sie müssen irgendwo etwas suchen, wo mein Nachname dabei ist, dass ich schon anfange, ja, mein Name ist Franziska Chiavi, Chiavi mit C-H-I-A-V-I. Also ich fange gerade schon an buchstabieren. Viele Leute sind ehrlich gesagt einfach auch gerade schon froh drum, weil sonst, ja, die meisten sind ein bisschen überfordert, wäre ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht den Namen einfach schon lange hätte. Oder ich erlebe auch andere Situationen mit meinem Namen. Zum Beispiel, dass Leute anfangen, mit mir Italienisch zu reden. Also ich habe übrigens kein Italienisch oder nur so, also minimst, weil ich habe nicht Italienisch gelernt. Ich habe ein bisschen Schulitalienisch, 2 Jahre in der Schule, aber mehr kann ich nicht. Und so ist es mir zum Beispiel passiert im Sommer. Ich bin frisch da auf Frauenfeld angezügelt und vielleicht einen Monat ungefähr an meinem neuen Ort gewesen. Und dann kommt so eine kleine Frau, eine Italienerin, auf mich zu. Ah, und ja, und sie sind ja jetzt Frau Chiavi und sie wohnen jetzt noch da. Und wohlbemerkt, alles auf Italienisch. Also sie hat mit mir einfach angefangen, Italienisch zu reden. Ich habe sie zum Glück verstanden, weil ich eben ein bisschen Italienisch vom Verstehen her, also so ein bisschen gewusst, auf was ich raus will. Und sie hat angefangen zu reden mit mir. Und ja, und jetzt sind sie da. Und sind sie denn Italienerin? Und hat angefangen zu reden. Und es war ein lustiges Gespräch gewesen. Sie hat mit mir Italienisch geredet. Ich habe ihr auf Schweizerdeutsch geantwortet, weil ich nicht Italienisch kann antworten. Und ich glaube, wenn man uns gesehen hat, wäre es so ein bisschen Situationskomik gewesen, es war lustig gewesen, aber genau, ich glaube, sie hat nachher verstanden, dass ich kein Italienisch kann, auch keine Italienerin bin und wir sind dann wieder so auseinander. Und was ich auch erlebe, und das finde ich ganz spannend, mein Name, der heisst auf Italienisch oder nachher auf Deutsch übersetzt Schlüssel. Vielleicht wissen das die eine oder andere von euch, es heisst Schlüssel und zwar in der Mehrzahl, also die Schlüssel. Und ich habe es schon erleben, wie Gott meinen Namen gebraucht hat, den Schlüssel so als Symbolik, zum Fest zu mir reden. Ich war mitten in der Entscheidung zum Studium. Soll ich das Studium machen? Ja oder nein? Und dann hat Gott ganz einen besonderen Vers in mein Leben hineingebracht, wo es um Schlüssel gegangen ist. Es geht um den Schlüssel Davids und dort, wo der Schlüssel eine Tür aufmacht, dort kann niemand anders die Tür zumachen und umgekehrt. Und Gott hat wie geredet durch die Symbolik und ich habe gewusst, okay, ich glaube, da ist irgendwo einfach Gottes Rede drin und ich darf diesen Weg mutig gehen. Also ich habe es wie dürfen erleben, dass Gott meinen Nachnamen zum Programm gemacht hat. Und ich habe das auch cool gefunden, einfach das dürfen mitzuerleben. Und ein besonderer Name wird uns ja auch im Vers von Jesaja 9 vorgestellt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Und wir wollen heute mal auf den zweiten Namen, der Paul hat es schon angetönt, auf den zweiten Namen, auf den Namen Gott Held, schauen und mal entdecken oder schauen, ja, wie oder inwiefern ist denn Gott Held, inwiefern ist der Name auch wirklich Programm. Und für da wollen wir uns die zwei hebräischen Begriffe zuerst anschauen. Gott Held besteht aus den zwei hebräischen Begriffen, einmal El und einmal Gibor, also El für Gott und Gibor für Held. Und El bedeutet Gott. Schlicht und einfach Gott. Es gibt da nicht eine grosse Deutungsvielfalt. Es ist wie ein Gattungsname, der einfach sagt, was es meint, Gott. Jetzt kommt es aber auch ab und zu vor, dass zum Beispiel ein Name gerade in der Bibel auch mit dem El kombiniert ist. Zum Beispiel der Jakob. Der Jakob kommt, nachdem er mit dem Engel vom Herr gekämpft hat, einen neuen Namen über und heisst ab sofort Israel. Und dort schwingt der El mit drin oder es kommt wie mit vor, es gehört zu seinem neuen Namen. Und der Name hat eine spezielle Bedeutung, aber vor allem zeigt es auch, dass der Jakob wirklich zu Gott gehört. Beim zweiten Begriff, beim Gibor, ist die Deutungsvielfalt schon ein bisschen breiter. Es heisst Hels, so wie es ja auch im Vers jetzt bei uns übersetzt ist. Es kann aber auch übersetzt werden mit Mann oder männlich oder auch mit Krieger. Oder dann im Adjektiv verwendet stark und mächtig. Und was da schon ein bisschen mitschwingt, ist so etwas Kämpferisches. Es lässt wie so ein bisschen etwas Kriegerisches erahnen, wenn wir uns den Begriff Gibor, Held, anschauen. Und etwas, wo ein junger Mann erleben darf, Gideon, ist die Anrede mit dem Gibor. Wir lesen im Richter Vers 6, Kapitel 6, Vers 12, da erschien ihm, also am Gideon, der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Also es ist fast wie die Anrede, die Paulus vorher gesagt hat. Es ist eine spezielle Anrede. Da wird der Gideon mit streitbarem Held angesprochen. Und wir merken, da ist irgendwo etwas Kämpferisches dabei, schon mit dem streitbar. Da schwingt irgendwo der Kampf wie mit. Und was der Gideon an dieser Stelle noch nicht weiss, ist, dass ihm auch wirklich ein Kampf wird bevorstehen. Der Engel vom Herrn, der gibt ihm einen speziellen Auftrag, nämlich den Auftrag, Israel aus der Gefangenschaft von Midian raus zu befreien. Und wir merken, okay, der Begriff Gibor, da ist die Bezeichnung, wo sehr in einem kämpferischen, fast ein bisschen in einem militärischen Sinn auch zu deuten ist. Jetzt weiss ich nicht, wie es dir geht, wenn du das Wort Held oder Krieger hörst. Ich meine, weder Held noch Krieger ist etwas, was uns wahrscheinlich im Alltag sehr nahe ist. Bei einem Held kommt mir noch so ein bisschen, kommen mir so ein paar Superhelden in den Sinn, der Superman oder wer gibt es noch, der Spider-Man oder die Captain America. Und es gibt auch Frauen, es gibt Catwoman und Superwoman und es gibt alle diese Superhelden. Und auch beim Krieger, wenn ich Krieger höre, dann habe ich jemanden vielleicht vor Augen, der so eine Rüstung trägt, der ausgerüstet ist zum Kampf, mit seinem Schild, mit dem Schwert bereit, um jetzt in den Kampf, der bevorsteht. Aber eigentlich sind es ja Begriffe, die für uns gar nicht so nahe sind oder die für uns vielleicht manchmal schwierig sind, um das in unseren Alltag hineinzubringen. Und ich möchte euch eine Geschichte hineinnehmen, wie ich erleben durfte, wie jemand mein Held geworden ist. Beziehungsweise eigentlich immer noch ist. Das ist nämlich mein Papi. Mein Papi ist schon als kleines Mädchen ist er einfach, er ist mein Held gewesen. Und ich wusste, das, was der Papi macht, das ist einfach gut. Und ich habe wieder merken, ja, wenn er etwas macht, wenn er etwas abpackt, dann finde ich das einfach super. Es kommt gut. Er ist mein Held gewesen. Und eine speziellere Geschichte, die ich erlebt habe, wo er auch wirklich wie so heldenhaft eingegriffen hat, war, dass ich bin vielleicht so 6 oder 7 war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich war auf der Ski, am Skilift, noch relativ frisch, auch ein bisschen ängstlich unterwegs. Und ich war so in einem Schlepplift mit dem Bügel hinten dran und mein Papa war ein oder zwei Bügel vor mir. Und dann ist es passiert, dass mir von der Jacke, da oben hat man doch manchmal so Bündel, dass es mir so einen Bündel um das Seil herumgenommen hat. Und das Seil ist immer weiterführend und mir hat es angefangen, da die Jacke zu schnüren, sodass ich wirklich Panik bekommen habe. Also stellt euch vor, so ein kleines Mädchen, ich habe nicht gewusst, was machen und ich habe fast keine Luft mehr bekommen. Und mein Papi hat gemerkt, irgendetwas stimmt da hinten nicht. Und hat versucht, zu mir zu kommen und hat dann das geschafft. Und den Bündel wollte irgendwo lösen von dieser Seilwinde. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, hat er dann dem Skiliftwart, der den Skilift betrieben hat, können irgendwie signalisieren und anrufen, hey, stell den Lift ab, sofort. Und da ist dann wirklich so wie gekommen, dass er das gehört hat und dass man den Lift hat können abstellen und mein Papi mir den Bündel hat können wegnehmen und ich habe wieder Luft bekommen. Das war für mich ein mega einschneidendes Erlebnis gewesen. Auch ein bisschen traumatisch, ich bin nachher nicht mehr auf die und nicht mehr an den Skilift, also bis heute, vielleicht kommt dann mal ein Held und bringt mir Skifahren dabei, aber ich habe mich nicht mehr getraut, aber für mich ist trotzdem, mein Papi war so froh, ist er da gewesen. Ich hätte nicht gewusst, was machen, wenn nicht er da gewesen wäre und mir da geholfen hätte. Wo bräuchtest du, vielleicht gerade jetzt in diesem Moment, einen Held? Jemand, der für dich kämpft. Jemand, der für dich streitet. Jemand, der sich für dich einsetzen tut. Vielleicht erlebst du so eine schwierige Situation bei deiner Arbeit. Es ist einfach schwierig, du kommst immer wieder unter die Räder, mit den Arbeitskollegen ist es schwierig und du wünschst dir so einen Held, der mit dir mitkämpft. Oder vielleicht auch in der Familie. Es ist einfach gerade sehr viel in der Familie. Vielleicht sind auch Verletzungen passiert in der Familie, die einfach schwierig sind und du wünschst dir, dass jemand für dich streiten tut, dass jemand für dich mitkämpfen tut. Oder du bist vielleicht in einer Beziehung, wo es gerade schwierig ist, wo du Mühe hast, wo auch Verletzung passiert ist, oder du wünschst dir vielleicht eine Beziehung und kannst aber nicht den Mut aufbringen, um den ersten Schritt zu machen. Und da so einen Held. Jemand, der für dich einsteht. Jemand, der mit dir mitkämpft. Ich bin froh, dass es Menschen gibt, die ab und zu einfach auch zu Helden werden können. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückgehen zu dieser Bezeichnung oder zu dem Namen Gott Held, dann fällt etwas auf. Nämlich, es ist eine besondere Kombination. Die Kombination Gott Held, El Gibor, so wie es im hebräischen Text da steht, die gibt es im Alten Testament so nur noch einmal. Und zwar ein Kapitel weiter in Jesaja 10, Vers 21. Da steht, ein Rest wird umkehren. Ja, der Rest Jakobs zu Gott, dem Helden. Man könnte sich jetzt fragen, hey, jetzt ist doch vorher, ein Kapitel vorher, noch der Sohn, der Gott Held, und jetzt ist Gott der Held. Wie passt das zusammen? Und ich glaube, dass da etwas ist, was uns zeigt, dass eben der Sohn auf engste Weise mit Gott zu identifizieren ist. Und noch einen Schritt weiter, dass Jesus, wo der Sohn ist, eben der Gottheld ist. Und uns begegnet in der Bibel immer wieder ganz viele Geschichten, wo Gott, wo Jesus der Gottheld wird. Vielleicht manchmal nicht so offensichtlich, wie wir das uns würden wünschen oder wie wir unsere Vorstellung haben, aber es passiert. Und ich möchte euch mit Ihnen in zwei Begebenheiten. Da ist zum Beispiel der Mann. Er sieht nichts mehr. Wir wissen nicht, ob das schon sein Leben lang so ist oder ob es irgendwie durch eine Krankheit ist. Auf jeden Fall ist er blind. Und er sitzt vor der Stadt, vor Jericho, und er hat nicht so ein gutes Leben. Es ist schwer für ihn. Er sitzt da, er erlebt Ausgrenzung. Er muss sich wahrscheinlich seinen Lebensunterhalt durch Betteln verdienen, damit er überhaupt an etwas kommt. Und neben ihm, da ist sein Kollege und der teilt sein Schicksal. Sie tragen beide schwer, sie kämpfen mit dem Leben, sie kämpfen mit dieser Blindheit. Und sie haben wirklich Mühe mit dem Leben, mit dieser Ausgrenzung, mit dieser Ablehnung, die sie erfahren. Und eines Tages hören sie plötzlich so Wortfetzen. Sie hören irgendwie Jesus, sie hören Messias, sie hören, wie Menschenmenge aufgebracht ist und merken, hey, da ist etwas, da geht irgendetwas, irgendetwas ist los, es passiert etwas. Und von Jesus haben sie schon etwas gehört und wissen, Wenn ihnen jemand helfen kann, dann ist es Jesus. Und sie nehmen alle Mut zusammen und fangen an zu rufen: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Alle die Leute rundherum, die haben keine Freude, die wollen sie zum Schweigen bringen. Aber die zwei wüssten: Hey, da kommt Jesus, da kommt der Held. Und wenn uns jemand helfen kann, dann ist es nur er. Und sie rufen nochmal: Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und dann passiert es. Jesus hört die beiden. Sie haben seine ganze Aufmerksamkeit. Er ruft sie zu sich. Und jetzt könnte man meinen: Wow, jetzt passiert es. Hey, wie in jedem Film, jetzt kommt so der Wendepunkt. Jetzt passiert es. Jetzt greift doch der Jesus ein als Held. Jetzt endlich passiert Gerechtigkeit. Aber was macht Jesus? Er stellt ihnen eine Frage. Er fragt die beiden: Was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Und an dieser Stelle könnte man doch sagen: Hey Jesus, geht's noch? Es ist doch so offensichtlich, was die beiden brauchen. Es wäre doch so klar, dass sie nichts anderes wollen, als dass sie wieder sehen können oder überhaupt sehen können. Es wäre doch so klar. Es wäre so offensichtlich. Warum, Jesus? Warum machst du es nicht einfach? Ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus ganz sicher um ihr Problem gewusst hat. Jesus hat gesehen, mit was sie kämpfen und was da für Schwierigkeiten herum sind. Aber ich glaube eben auch, dass Jesus nicht einfach handeln will und gut ist. Da wäre vielleicht ein Superheld. Ein Superheld würde kommen, würde sagen: Hey, ich bin da, ich rette jetzt die Welt und das Problem ist aus der Welt geschafft und gut ist, und dann ist er wieder weg. Bei Jesus ist es anders. Jesus will in Beziehung treten. Die Frage, die er diesen beiden stellt, heisst nichts anderes als: Hey, ich will von euch wissen, wie es euch geht und was ich euch gut tun kann. Ich will von euch hören, was eure Kämpfe sind. Ich will wissen, was euch beschäftigt. Ich will wissen, was in eurem Herz los ist. Jesus handelt nicht einfach, sondern er kommt in diese Beziehung hinein. Und angenommen, Jesus fragt dich jetzt in diesem Moment: Was willst du, was ich dir tun soll? Was würdest du ihm antworten? Eine andere Geschichte, eine andere Begebenheit passiert beim Simon. Der Simon ist ein Fischer. Und er ist die ganze Nacht durch auf dem See. Er wollte fischen und mit dem auch seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber es ist einfach nicht gut gekommen. Es war so, dass sie absolut nichts gefangen haben in dieser Nacht. Und jetzt ist er da an dem Ufer vom See. Es ist Morgen. Er putzt sein Schiff, er putzt sein Netz. Er ist wahrscheinlich frustriert. Er ist müde. Er hat wahrscheinlich auch Hunger und will eigentlich einfach nur noch heim. Und dann passiert es, dass er sieht, dass da ein Mann auf ihn zukommt. Und dem Mann folgen ganz viele Leute, eine ganze Menschenmenge. Und der Mann, Jesus, spricht ihn an und sagt: Simon, könntest du mich nicht bitten, jetzt noch auf den See rauszufahren? Ich will zu diesen Leuten reden, aber sie bedrängen mich und ich brauche Platz. Und ich will auch, dass mich alle hören und alle können verstehen. Und der Simon macht es. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, ob ich hätte mögen, aber der Simon macht es, weil er irgendwo spürt: Hey, da ist irgendetwas Spezielles an dem Jesus. Und er fährt ihn raus. Jesus kann die Menge, die ihm gefolgt ist, lehren. Und dann ist es so, dass er die Menge auch wieder entlässt, dass sie wieder heimgehen. Und jetzt könnte man denken: Ja, jetzt endlich kann Simon heim, kann auch schlafen oder mal noch etwas essen, kann sich ausruhen nach dem missglückten Fang, den er hatte. Und dann kommt Jesus und fragt ihn oder bittet ihn etwas. Er sagt nämlich, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Ganz ehrlich, ich würde mal sagen, Jesus, ich mag nicht mehr. Ich bin müde. Jetzt bin ich die ganze Nacht auf der Bike. Es war so mühsam. Ich habe nichts gefangen. Ich bin enttäuscht. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Ich will nur noch heim. Aber der Simon, und der erstaunt mich, reagiert ganz anders. Er sagt, und der erste Teil ist vielleicht ein bisschen ähnlich, wie ich es würde sagen, er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt kommt das große Aber. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Ich finde es mega erstaunlich, wie der Simon da reagiert. Er sagt mit dem nichts anders, okay, wir haben es probiert, wir haben nichts gefangen. Aber Jesus, wenn du es sagst, dann vertraut mir. Dann vertraut mir und geht nochmal und wir probieren es und schauen, was passiert. Und das Vertrauen, das Simon hat, lohnt sich. Wir lesen nachher weiter. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Also sie haben plötzlich so viel gefangen, dass nicht einmal mein Netz konnte die Fische, die Menge wirklich auffangen. Und auch da, ich bin so überzeugt, dass Jesus eigentlich gewusst hat, wie es am Simon geht. Dass er gewusst hat, was der Simon bewegt und dass er eigentlich nicht mehr mag. Und gleich hat er eingegriffen, weil er gewusst hat, da ist der Lebensunterhalt vom Simon. Das ist seine ganze Existenz, die an dem hängt. Die Geschichte wird uns etwas zeigen, nämlich, dass Jesus Gottheld ist, der für uns kämpfen will. Aber es braucht unser ganzes Vertrauen. Es hat der Simon alles gekostet, um zu sagen, okay, auf dieses Wort hin, probieren wir es nochmal und wir gehen. Und er hat sich ganz bewusst müssen oder dürfen in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Wie ist es mit uns? Erlebt mir Jesus als der Gottheld? Wünscht mir ihn überhaupt so erleben? Darf sich Jesus in deinem Leben als der Gottheld erweisen? Jetzt weiss ich nicht, wie es dir geht, wo du stehst in diesem Moment, wo du vielleicht Kämpfe hast in deinem Leben. Kämpfe mit Einsamkeit. Gerade jetzt, wo es auch so empfindlich ist und wo es auf Weihnachtszeit zugeht, hast du vielleicht Mühe oder merkst du ja, ich bin allein oder deine Familie ist weit weg und du kämpfst mit Einsamkeit. Oder du kämpfst mit gewissen Ängsten, die dich einnehmen. Es sind sehr unsichere Zeiten, das wissen wir alle, und das kann Angst machen. Oder vielleicht auch eine Angst, die du erlebst, weil es mit den Finanzen schwierig ist. Oder du erlebst eine Überlastung in deinem Leben. Vielleicht ist da einfach alles zu viel. Beim Arbeiten, beim Studium, in der Familie. Und du merkst, hey, ich bräuchte jetzt jemanden, der für mich kämpft, der für mich einsteht, der für mich den Kampf übernimmt, weil ich mag nicht mehr. Oder vielleicht kämpfst du mit einer Sucht. Mit einer Sucht, die du eigentlich loshaben möchtest, wo du aber merkst, du stolperst immer wieder am gleichen Moment. Und in all die Kämpfe, die uns beschäftigen, die uns ja, manchmal wirklich einfach so einnehmen, möchte ich uns allen zusprechen, dass Jesus der Gottheld ist. Ein Gott, wo deine, wo meine Kämpfe kämpft. Ein Held, der für dich und für mich einsteht. Auch sein Name ist Programm. Und ich habe das selber erleben und ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte mit Ihnen nehmen, von mir, wie ich erleben durfte, wie Jesus mein Gottheld geworden ist. Ich bin vor, das sind glaube ich etwa 5 Jahren, in der Entscheidung gestanden. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen angetönt, ob ich das Studium machen soll oder nicht, das Theologiestudium. Und es hat sehr vieles, zumindest für mich, innerlich dagegen gesprochen. Ich habe sehr viel gekämpft, bis ich zu einer Entscheidung gekommen bin. Ich habe damit gekämpft, mit der Angst, ja, wie schaffe ich das finanziell? Ich bin auf mich allein gestellt und ich wusste, ich muss das irgendwie finanziell stemmen können, die Jahre. Aber ich habe auch Angst, schaffe ich das überhaupt leistungsmässig? Ich habe schon die Matur nicht bestanden, ich habe die BMS nicht bestanden und jetzt würde ich mich an so ein Bachelorstudium wagen, wo ich so gedacht habe, also ja, eigentlich hätte ich es gar nicht wagen wollen, weil eben, ich hatte die Angst, schaffe ich das überhaupt? Und dann ist auch noch dazu gekommen, dass ich so gefunden habe, ja, jetzt bin ich dann schon bald 30 und habe schon 2 Ausbildungen gemacht. Wollte ich überhaupt noch mal etwas Neues noch dazu machen? Ich habe ganz viel gekämpft. Und dann habe ich aber erleben, dass ich gemerkt habe, jetzt, ich brauche Jesus. Ich brauche irgendwo seine Hilfe, seine Unterstützung für die Kämpfe, für alle die Fragen, die ich selber nicht lösen konnte. Und ich bin ins Gebet und ich habe zu Gott gesagt und zu Jesus gesagt, jetzt musst du eingreifen. Schau, das sind meine Kämpfe. Ich habe ihm mein Herz hingestreckt und gesagt, ich weiss nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiss nicht, wie ich das machen kann. Und jetzt musst du übernehmen. Jetzt musst du kämpfen. Und Jesus hat in diese Situation hineingeredet. Einmal mit dem Vers, den ich am Anfang schon erwähnt habe, mit dem Schlüsselvers für mich. Und dann habe ich plötzlich auch so den Satz gehört, da ist der Weg jetzt gegangen. Und dann habe ich gewusst, okay. Als ich das gehört habe, habe ich gewusst, okay, ich habe keine andere Wahl mehr. Es ist wie beim Simon, okay. Auf dieses Wort hin gehe ich und probiere es. Ich hatte noch absolut keine Lösungen für keines von diesen Problemen, die ich hatte, oder für die Fragen, die ich hatte. Und habe mich aber dann trotzdem zu einem Zeitpunkt entschieden und habe gesagt, okay, ich mache es, ich gehe den Weg und ich wähle das Studium. Und es ist so spannend, wie Jesus als mein Gottheld die Kämpfe schlussendlich für mich gekämpft hat. Es war so, dass ich ja Angst hatte vor den Finanzen. Und es hat sich ergeben, ohne dass ich gross etwas dazu gemacht habe, dass ich eine 30%-Stelle bekommen habe. Und ich konnte so mein Studium zumindest am Anfang aufteilen und 30% arbeiten. Es war aber auch so, dass ich, ohne dass ich Leute gefragt habe, Leute auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, Franziska, wir haben es auf dem Herz, dich finanziell zu unterstützen. Dich mitzutragen über die Jahre. Und ich habe nichts dazu beitragen, ich habe nichts dazu gemacht. Das hat sich einfach so ergeben. Und ich habe gemerkt, oh wow, so krass, wenn Jesus anfängt, meine Kämpfe zu kämpfen, dann passiert Grosses. Und das Gleiche war es mit dem können leisten. Das war schlussendlich nie ein Problem. Ich musste kein einziges Modul wiederholen oder irgendetwas. Und ich durfte super abschliessen, auch jetzt am Schluss mit der Bachelorarbeit. Es hat sich wie alles einfach ergeben. Ich hatte nachher nicht keine Kämpfe mehr während dem Studium. Es war nicht einfach alles noch gut gewesen. Aber es hat mich gelehrt, zu sagen, okay, Jesus, du bist mein Gottheld und ich bringe dir die Kämpfe, die ich habe. Und ich vertraue dir, ich gebe mich in deine Abhängigkeit und schaue, was daraus passiert, was du daraus machst. Jesus ist der Gottheld. Ein Gott, der unsere Kämpfe will kämpfen, wie wir ihn lassen. Sein Name ist Programm. Die Frage, die ich am Schluss an dich habe, ist, darf Jesus wirklich auch in deinem Leben zu deinem Gottheld werden? Darf er sich als der Held, den er ist, den er in seinem Namen verspricht, darf er sich in deinem Leben als der erweisen? Ich bete zum Schluss noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns den Sohn geschenkt hast. Und dass wir uns jetzt gerade in dieser Weihnachtszeit einfach besonders darauf besinnen, dass du uns diesen Sohn geschenkt hast. Und dieser Sohn trägt so einen starken Namen. Ein Name, der Programm ist. Und ich will dir danken, Jesus, dass du der Held bist. Danke, dass du nicht einfach so heroisch auftreten tust und sagst, jetzt bin ich und ich mache und nachher wieder weg bist, sondern dass du aufrichtig und ehrlich an uns und an unserem Herz interessiert bist, dass du von uns hören willst, was uns beschäftigt, was unsere Kämpfe sind und dass du dich dann, diesen Kämpfen, auch wirst annehmen. Für das brauchst du unser Vertrauen und für das würde ich auch beten, Herr, dass wir dürfen lernen, unsere Kämpfe dir hinzustrecken und zu sagen, mach du, ich weiss nicht, wie weiter. Ich weiss nicht, wie ich selber arbeite, aber du weisst es, du hast einen Weg für mich. Und ich würde beten, dass wir wirklich dürfen in dem Vertrauen hinein wachsen und auch in dieser Beziehung zu dir dürfen wachsen und dürfen lernen, loszulassen. Ganz in deine Hände. Amen.